Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Holister-Spiele-Studio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Auch wenn wir inzwischen echt alle gut durchgebacken sind, bis auf Jan, dem ist ein bisschen kühl. Aber mal angenommen, für den Rest von uns würde das nicht gelten, dann würden wir uns jetzt gerne mit euch zurückbegeben in die 80er und dort unsere Quinte zu diesem Quartett, was ihr wahrscheinlich alle schon geguckt habt, abhalten. Wenn ihr die einzelnen Folgen zu den vier Produkten, die wir vorgestellt haben, noch nicht geschaut habt, tut euch selbst einen Gefallen, schaut ihr euch erst nochmal an, dann werdet ihr nämlich von dieser Quinte viel mehr haben. Ich glaube, diese Quinte kann sehr viel cooles Material nochmal liefern, weil das ist wirklich spannend gewesen, was wir hier an Produkten hatten. Weil ich glaube, keines davon war jetzt so ein wirklich vollständiges Rollenspiel, möchte ich sagen. Ja, gut, okay. Wenn es euch gefällt, was wir tun, oder der Jan zum Beispiel dem Björn noch mal mehr irgendwie Wind zuwedeln soll, Batsch, dann...
Keine Gewalt.
Dann... Ich nehme den Batsch zurück und sage einfach nur, Jan, so geht das nicht. So, und nachdem wir das geklärt haben. Mann, was wollte ich jetzt sagen? So, genau. Also, wenn es euch gefällt, lasst bitte einen Daumen hoch da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Auch eure eigene Meinung zu all den Dingen, die wir hier so haben. Habt ihr eigene Erfahrungen damit? Mich würde mal interessieren, hat irgendjemand von euch mal Microgames gespielt? Die Diskussion hatten wir nämlich gerade.
Oder so haben wir auf Tour.
Ich glaube, das nicht. Da möchte ich fast meine Hand fürs Feuer legen.
Sicher. Wir haben schon... andere, also wir hatten schon so ein paar Ausnahmen in der Community, die
wenn ihr es habt oder sogar gespielt habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir würden uns, wie gesagt, einfach ganz, ganz doll und tierisch freuen.
Und wären sehr beeindruckt.
Und der Jan würde weiterwählen. Also von daher, wir sind die alten Männer. Ich bin Gastgeber, Markus, der Rest ist auch noch da.
Das ist Jan
spielt. Jan spielt.
Hallo Markus, hallo Chat.
Björn.
Hallo.
Jan Bedel Wagner.
Hallo. Yay.
Gut. Also, was haben wir denn so vorgestellt? Alter, das eskaliert hier komplett.
Hallo, du kannst es nicht beim Minus-Sauerstoffgehalt in ein Zimmer einsperren mit Hitze und erwarten, dass wir noch dabei Sinnen sind. Vor allen Dingen nicht, wenn wir Swords Past Glory besprechen wollen.
Und zwar nur Buch 1.
Ein Buch 1, ein Proto-Rollenspiel, wie wir viele andere auch hier haben, nämlich ein Kampfregelsystem für ein demnächst noch zu veröffentlichendes Rollenspiel, das in erster Linie so aussieht, wenn man das hier mal ein bisschen in die Kamera hält. Das ist also sozusagen das, was euch erwartet. Tabellen in Computerausdruck, in Kleinzahlen, mit schlecht lesbar, in vielen Xen.
Und dann noch ein paar Tabellen mehr.
Viele, viele, viele Tabellen. Und man kann damit im Zwölftelsekundentakt einen Kampf abhalten.
Wow, das hat es ziemlich gut zusammengefasst. Björn, was hattest du denn dabei?
Ich hatte Dragons of Under-Earth, Teil 2 der Under-Earth-Reihe. Das erste ist ein Microgame, über das wir ja auch schon ein bisschen was gehört haben insgesamt. Und ganz platt gesagt, es ist eine sehr... einfache, komplexere Version von The Fantasy Trip, ohne dass Steve Jackson erwähnt wird.
Als Arena-Kampfspiel.
Was auch The Fantasy Trip auch war.
Ja. Genau, weil der Rest käme im dritten Teil, der nie erschienen ist.
Okay.
Der Einzige, der ein komplettes Spiel hat,
ich
ist Jan Schmid.
The Hammer of Thor. Ein Rollenspiel für 1 bis 362 Charaktere.
Mhm.
Nein.
Spieler.
Nein, Charaktere.
Charaktere.
Ach, stimmt, Charaktere.
Und ist ein Brettspiel, ein Wargame, in dem man die Entwicklung hin zu Ragnarök und Ragnarök des nordischen Mythos als Wargame spielen kann, um rauszufinden, wer gewinnt. Also, es gibt einen Gewinner am Ende.
Okay.
Funktioniert wahrscheinlich als Spiel, aber es...
Hat noch niemand auf die Probe gestellt. Ob
genau, es gibt Berichte darüber, dass es Leute gegeben haben soll, die es versucht haben.
Cool.
Und das passt zur Mythologie des Spiels.
Ja. Also.
Und das Rollenspiel erstreckt sich darauf, dass du Charaktere spielst in diesem Brettspiel.
Ja. Also ich weiß nicht, wo das mit dem Rollenspiel herkommt. Also außer, weil es dabei steht.
Ja,
und du hast sowas wie Sprech-Encounter und nicht nur Combat-Encounter.
Nee.
Du hast immer eine Karte. Du spielst da immer nur eine Karte.
Ja, aber du spielst eine Karte, dass du seduced. Nicht,
also du
machst
kannst
das
Leute
nicht.
Verführen über ich verführe dich.
Genau.
Und nicht über...
Ja, das funktioniert in manchen Rollenspielen auch nicht anders.
Fair.
Ja, gut. Ja. Aber so gesehen...
Okay, der Jan hätte trotzdem lieber, dass du ihm erstmal einen Cocktail kaufst. Und ja, das macht das Spiel halt nicht.
Ne? Nee, keine Cocktails.
Ja.
Und du?
Und Markus?
Wow. So, ich hatte das wundervolle Recht, Starleader Saul zu besprechen, seines Zeichens, das damals als Science-Fiction-Variante zu Fantasy-Rip geplante Metagaming-Rollenspiel, wobei das Spiel auf Seite 2 sagt, ey, das hier ist noch gar kein Rollenspiel, aber wenn noch mehr Module rauskommen, wird es eins. Weil eigentlich haben wir hier nur grundlegend gesehen Kampfregeln für, ja, Personenkampf, also keine Fahrzeuge, ja, keine Raumschiffe oder sonst was, sondern.
Und auch nur mit Schusswaffen, weil die Nahkampfwaffenregeln sollst du auch von einem anderen nehmen.
Genau, die sollen wir uns bei The Fantasy Ship klauen und selbst adaptieren, wir wüssten schon wie. Mhm. So, das war dann übrigens auch das Ende von Metagaming Studios, nachdem das hier durch war. Fangen wir mal wieder vorne an. Jan, welches von diesen Sachen würdest du am ehesten spielen wollen?
Thor's Hammer.
Warum?
Weil das einzige Spiel ist von diesem ganzen Klatsch hier. Das ist ja alles, also ich meine, das andere sind bestenfalls Skirmish-Regeln für irgendwas. Davon gibt es echt reichlich. Sword Pass Glory kann man einsetzen als Kampfsystem für ein anderes Rollenspiel, weil es faktisch auch auf einer extrem dünnen Würfel halt 1 bis 20er Werte aus, die dann auch für so gut wie nichts relevant sind. Stufe baut, aber das ist halt auch, das, also man hat wahnsinnig viel Arbeit für ein sehr unerquickliches, unromantisches Spielerlebnis. Also das ist, ich bin echt ein Freund von Tabellen und ich finde auch, das System ist, wie gesagt, nachdem man alle Nachkommastellen durchgerechnet hat, nicht so schlimm. Man braucht halt viele Tabellen, die einfach sehr schlecht leserlich sind, das ist ärgerlich, aber kein Hinderungsgrund. Aber wenn du es machst, weißt du halt, warum du tot bist, aber du weißt, es ist führt im Spiel in keiner Weise weiter. Es macht es nicht besser, es macht es nicht irgendwie cooler, du hast keine Imagination dadurch.
Kein Mehrwert.
Du hast wirklich keinen Mehrwert davon, dass es kompliziert ist. Es ist nicht komplex, es ist kompliziert. Und die beiden anderen sind, ja, ey, auch andere Metagames spielen, kann ich auch sein lassen. Das finde ich wirklich cool. Das gefällt mir total gut. Ich finde auch das mit den Karten und Leute sammeln total gut. Ich glaube, dass es so Rules as Written wahrscheinlich nicht so dolle ist und das Material vermutlich auch nicht übersichtlicher es macht, aber die Grundidee finde ich schön. So, jetzt habe ich es gesagt.
Björn?
Du möchtest keins davon spielen müssen.
Dito. Also im Prinzip bin ich bei dir, Jan. Das, was ich, glaube ich, am ehesten wirklich spielen würde wollen, wäre eine Variante davon. nämlich das, was wir auch in der entsprechenden Folge schon angesprochen haben, wenn man die Anzahl der Charaktere streng limitiert und eine Kontrolle über die Rundenanzahl und so weiter einführt. Ich glaube, dann kann das gut sein, weil es ist ein klassisches Mehrphasenspiel, Ressourcen sammeln und zweite Phase ist dann Anwendung. Gibt es diverse Spiele in der Art. Ich mag die Idee mit den Karten genauso wie du. Ja. Also das ist halt etwas, was jetzt mit modernen Brettspielphilosophien und so weiter noch nicht so viel zu tun hat, aber man könnte sicherlich was Gutes draus machen. Also gerade wenn so ein paar Leute wie wir uns damit beschäftigen würden. Und also bevor ich das spiele, spiele ich tatsächlich eher The Fantasy Trip. Und das wäre schon, also es gibt für mich, wie das auch in der Review stand, keinen Grund, es zu spielen. Over my dead body.
Welchen genau? Manchmal. Aber wie ist dein Tod zustande gekommen? Das können wir hier auf einer Tabelle.
Thank you for proving my case. Nein, also das ist einfach, also wenn ich, also ich bin ja nicht so ein Fan von Tabellenwüsten und komplexen Regeln, die unterm Strich auch nur auf zwei Würfe rauslaufen. Und deswegen wäre das jetzt so eher gar nichts für mich. Und das ist halt dasselbe mit Science Fiction in Grün wie das, was ich schon hatte, nur eben noch weniger, weil die Hälfte fehlt. Von daher.
Jan.
Ja, ich höre The Hammer of Thor Spiel. Grundsätzlich, wenn man tatsächlich sagt, wir fünf Leute oder wir acht Leute setzen uns jetzt hin und gucken mal, was denn passieren würde, wenn wir bei Ragnarök darüber zu entscheiden haben, wer das nächste Zeitalter einläutet. Das kann schon lustig sein. Also es gibt ganz, ganz viele Spiele, die ich
vorher in dem Moment auf den Tisch legen würden.
Ja.
Aber wenn meine Auswahl diese vier sind, klarer Favorit.
Okay, jetzt werde ich mich mal hier als Spielverderber eben dann
outen,
weil ich glaube, ich würde am ehesten dann auch das da spielen. Das Dragon schon anders. Balance ist tatsächlich, es ist glaube ich spielbarer als Star Leader Assault.
Ja, das definitiv. Ja.
Und die Szenarien, die da drin sind, sind glaube ich auch durchaus, gerade wenn die späteren nimmst, können die durchaus mal interessant sein zu spielen in ihrer uniken Oldschooligkeit, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, Hammer of Thor, dafür habe ich, glaube ich, ein oder zweimal zu oft wirklich Talisman versucht, zu Ende zu spielen, um das noch mental zu überleben. Also
es hat gegenüber von Talisman einen riesigen Vorteil.
Ja.
Ein klar definiertes Ende, was du auch nicht hinauszögern kannst.
Genau.
Ja. Okay, das ist auch eingeleitet.
Das sehe ich durchaus ein. Damit ist also, die Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen begrenzt in dem Ganzen.
Genau.
Aber die trotz all dem muss ich sagen, alles, was ich jetzt so davon gehört habe, wäre mir, glaube ich, einfach. Also, da habe ich das Gefühl, dass man daraus noch was machen kann, einfach weil es halt, zur Not kann ich noch einen Referee mit reinsetzen und so weiter und so fort. Das hier wäre mir dann schon wieder zu viel Arbeit, um was draus zu machen. Mhm. Potenzialtechnisch sehe ich bei Hammer of Thor, da hatten wir uns ja in der Folge drüber und da halt mehr Potenzial drin, weil wenn ich das eher in diese Social-Action-Sachen und weg von dem spielst wie ein Brettspiel oder sowas. Ich glaube, das könntest du relativ gut und locker machen, ohne dass du viel machen müsstest. Dann könntest du daraus wirklich ein Ding machen, was du mit 40 Leuten in einem Raum spielen kannst. Das könnte super spannend werden.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen. Aber da ist es halt nicht.
Nee,
das ist die Prämisse. Da gehen wir so weit bei dem Spiel zurück, dass nichts übrig bleibt, außer der Prämisse.
Ja.
So, und ich dachte eigentlich, das ist das, was jetzt eben daraus wird. Aber das ging biu, völlig in eine andere Richtung.
Ja.
Bei Swords Past Glory ist halt, es ist so, dass es ist halt Leading Edge in a Box.
Ja, ja.
Also,
Nein, in a Box.
Entschuldigung, Leading Edge on a Chart. Also, das ist, wir hatten das in der Folge schon, und das ist jetzt, glaube ich, um da mal einzuleiten, also Thema, wir reden da mal drüber, was haben wir aus dem Ganzen mitgenommen. Was ich so interessant daran finde, ist, hier auch wieder zu sehen, wie unterschiedlich die Elemente sind, die wir haben, aber auch gleichzeitig so gleich.
Ja.
Ich finde, das habe ich noch nie in der Weise bei einer Quinte erlebt.
Die beiden hier zusammen.
Ja, also die kommen aus so, die kommen im Endeffekt an einer ähnlichen Stelle raus, versuchen aber jeweils ein Problem von D&D zu lösen, was sie empfinden, und landen aber im Endeffekt dann bei etwas, wo man sagen muss, so, warum sollte ich das spielen, wenn ich D&D spielen kann? Ja. Und das ist halt einfach dann so, sorry, setzen, sechs, fail. Und Hammer of Thor ist im Endeffekt, was man sagen muss, okay, das ist auch das älteste, das 1980 erschienen.
Ja.
Das hätte schon aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr den Titel Rollenspiel mit.
Nein,
das
ist kein Rollenspiel.
Das ist einfach, ich glaube, das kann man in gewisser Weise einfach rauslassen. Das ist aber auch für mich immer noch, weil ich es eben auch schon gesagt habe, verschenktes Potenzial. Was ich aber so spannend finde, ist bei den Microgames, über die wir uns ja auch viel unterhalten haben, also Metagaming, was haben die dazu beigetragen? Wie wenig Rollenspiele, es gibt, darüber habe ich nicht einmal nachgedacht, als ich die Folge vorbereitet hatte, wie wenig Rollenspiele gibt es bis zur Indie-Revolution, die erfolgreich waren mit einem Buchformat, was kleiner war als Letter.
Ja.
Oder noch dazu mit Mini, also mit Mini-Format an der Stelle, die damit erfolgreich waren.
Ich würde das noch erweitern, meinen weiteren Punkt, extrem szenariospezifisch.
Das ist sowieso nochmal auch ein Ding, ja, das stimmt. Das kommt erst durch die Indie.
Das kommt durch die Indies halt auch wieder, dass wir auf einmal ein wirklich sehr eingeschränktes Setting spielen, mit im Prinzip eigentlich nur einem sehr eingeschränkten Prämissenrahmen und nicht, wir brauchen eine ganze Welt oder sonst irgendwas. Und das ist was wiederum den Microgames sehr, sehr ähnelt in der Struktur. Ich spiele im Prinzip ein sehr spezifisches Setting.
Die Sachen sind im Endeffekt Microgames, aber nicht vom COSM kommen, wo die Microgames herkommen, sondern vom Rollenspiel herkommen.
Genau.
Aber ich habe mal drüber nachgedacht. Die einzigen, die mir eingefallen sind, die wirklich erfolgreich waren, mit kleinen Spielen dann dabei, im Rollenspielbereich jetzt wohlgemerkt dann dabei. Steve Jackson war durchaus erfolgreich mit Car Wars in der kleinen Version und so weiter und so fort. Also der hat ja im Endeffekt Microgames kopiert. Einfach. Der hat ja gnadenlos alles gerippt, was nicht bei drauf im Baum war, was er von Metagaming lernen konnte. Ist Twerps. Twerps ist das einzige, was mir einfällt, was tatsächlich erfolgreich war. Das ist ein kleines Spiel, das hatten wir noch nicht besprochen. Aber es gibt in dem Bereich nichts. Nicht mal in all den Spielen, die wir bisher besprochen haben, war überhaupt wirklich was dabei, was ansatzweise in diese Richtung geht. Die Sachen...
Das, was
wir haben Universalspielhilfen
in den Taschenbüchern.
Ah, ja, das ist auch Buchverlag
schon wieder, das ist auch schon wieder ein Buch. Das ist auch schon wieder ein Buch.
Also als Spiel tatsächlich nicht. Also was wir hatten im kleinen Format sind, also DIN A5 oder sowas, sind solche Spielhilfen oder sowas.
Ja, oder Traveler hat ja auch ein
Traveler hat ja auch ein Format,
aber das ist halt ganz viele Bücher.
Aber ich, also in der Größe Taschenbücher, Rollenspiele in Taschenbüchern, das hatten wir ein paar.
Das gibt's, aber die kommen auch aus einer anderen Ecke dann wiederum dabei. Aber wirklich dieses so Kleinformat, wenig und so weiter und so fort. Am ehesten kommt
das auch das inhaltlich reduziert.
Auch das inhaltlich
reduziert. Ja, komplett.
Was du zum Beispiel hattest, war sowas für Challenge Tomorrow oder Ysgard und so weiter, die teilweise, aber die hatten dann dieses Format, weil sie im Endeffekt kopiert waren, kopiertes Letter und die mussten halt in der Hälfte dann, damit man sie nicht zusammentackern muss, oben irgendwo in der Ecke, müssten ja gefaltet werden, damit daraus ein Buch wird. Aber die haben dann nochmal, also die gehen nochmal in eine andere Richtung, die gehen eher so aus so einem Fansign-Ecke oder so weiter das Ganze ran. Aber wirklich Rollenspiele, die mit reduziert klein daherkommen und dieses, was ja inzwischen auch durchaus eine moderne Sache ist, so One-Page, Two-Page, Six-Page, was auch immer, also wenig Pages, wenig Seiten, das gibt's einfach nicht. Alle Rollenspiele, das fand ich mal ganz erstaunlich, als ich mal drüber nachgedacht habe, kommen von Anfang an eigentlich als richtige Bücher daher.
Oder Booklets zumindest dann in der Box.
Ja, Booklets in der Box. Selbst D&D war ja im Endeffekt, hat klein angefangen und ist aber sehr schnell dann, also nachdem das irgendwie Traction aufgenommen hat, sind die ins Letterformat gewechselt. Und die auch nie wieder zurückgegangen. Und dafür muss es ja tatsächlich einfach am Ende des Tages auch einen Grund geben. Wohingegen Microgames und oder auch kleine Spiele und so weiter gerade für den Brettspielbereich durchaus eine sehr erfolgreiche Sache waren. Also die
auch Metagaming nur für eine bestimmte Periode.
Nur für eine Zeit. Ja. Und da finde ich wiederum den interessanten Teil, das habe ich nämlich auch mal nachgeguckt, die Metagaming sind ja so in Schieflage geraten. Das hing nicht nur mit all den Problemen zusammen, die sie hatten, sondern auch mit der insgesamt schlechten Wirtschaftslage, weil Anfang der 80er war in Amerika die Wirtschaft echt am Arsch.
Ja.
Also so wie richtig am Arsch. Da kamen wir gerade aus der Ölkrise und so weiter und so fort. Und da war, also bevor Reagan kommt und Reagan. So weiter und so fort. Und da Dinge sich verändern.
Deswegen kam Reagan. Das ist,
aber am Ende des Tages, anderes Thema. Aber da war das halt wirklich erfolgreich. Aber Rollenspiele waren es selbst in der Zeit nicht. Und das finde ich, finde ich total interessant. Weil ich mich auch ein bisschen gefragt habe, okay, inwieweit hat denn das auch dazu beigetragen, dass Rollenspiele und Brettspiele sich voneinander getrennt haben? Weil Rollenspiele sind immer mehr wirklich zu Büchern geworden, wohingegen diese ganzen Brettspiele, die ganze Cosium, dieser ganze andere Bereich ist wahlweise sehr klein geworden. Oder sie haben echte Probleme gehabt, weil natürlich für die sowohl die Boxproduktion teuer war, als auch danach die Kunden dafür zu finden, die die Sachen kaufen.
Ja. Deswegen zieht sich beim Brettspielbereich, siehst du auch eine Verengung der Themen.
Ja.
Also deswegen sind die Wargames dann plötzlich weil das sind die Staples. Also Leute, die Wargames kaufen, kaufen die auch sozusagen egal der wirtschaftlichen Lage und spielen ja auch intensiv. In Anfang der 80er werden diese historischen Wargames bleiben vergleichsweise stabil. Wohingegen die breiteren Brettspielsachen, also was Avalon Hill randständig sozusagen macht, wird einfach thematisch enger. So. Und das, ich finde das hier auch interessant, weil es gibt einen zweiten Effekt, den wir hier haben, nämlich die Idee, dass Rollenspiel zuvorderst Kampf ist. Und wenn du eigentlich den Kampf hast, hast du eigentlich 80% des Rollenspiels. Das haben wir immer wieder gesehen. Wir haben alle möglichen Regeln, die irgendwie Larifari sind, aber wenn es an Kampf geht, dann muss es halt ernsthaft sein. Und das ist ja in all diesen Produkten, ist das hier die Idee, explizit ja sogar in dem Fall mit, wir bringen das als erstes raus, weil wenn du Kampf hast, hast du eigentlich das Rollenspiel. Und dann kommt, im Fall von Swords Bath Glory, wie ein Charakter, der kommt im zweiten Buch. Hier kommt irgendwie, du kannst Charakter erschaffen, aber kannst du eigentlich nichts anfangen, außer in der Arena kämpfen. Also
noch viel weniger.
Das heißt, die Annahme war, man kann das aufeinander aufbauen, was ja im Prinzip ein Nachspielen der Historie der Entstehung von Rollenspielen ist. Also
es ist eine Einschätzung oder eine Prämisse der Relevanz.
Genau.
Und das finde ich tatsächlich einfach spannend, weil keines dieser Produkte hier war erfolgreich am Markt. Genau. Das heißt, wir befinden uns jetzt schon in den frühen 80ern an einem Punkt, wo das dem Markt nicht mehr reicht.
Genau.
Du hast noch ein paar andere Effekte, auch jetzt rein aus der Marktsicht. Das eine ist, wenn Leute weniger Geld haben, verlassen sie sich eher auf die Klassiker. Das ist insbesondere bei den Cosim-Sachen, was du ja auch gesagt hast, dieses, ich gehe dann zu Avalon Hill, ich kaufe mir lieber den Klassiker, der kostet ein paar Dollar mehr, aber von dem weiß ich, dass er was kann. Ja, das heißt, das Experimentieren lässt nach, ganz zwangsläufig. Das andere ist, der Vertrieb ist ein Riesenproblem. In der Zeit sind tatsächlich einige der Läden haben geschlossen, die Boar-Games verkauft haben. Das heißt, für die kleineren Verlage wurde es auch immer schwieriger, die Leute überhaupt zu erreichen. Genauso Cons. Viele konnten sich nicht mehr leisten, auf den Con 30, 40 Meilen am nächsten Ort zu fahren. Das heißt, auch das hat etwas nachgelassen. Das wissen wir ja auch aus anderen Schilderungen, dass Cons durchaus mal ein bisschen runtergegangen sind. Und dann erst Mitte der 80er das wieder hochgegangen ist. Mit Gen Con kann man das sehr schön sehen. Das heißt, der Vertrieb wurde schwieriger. Mail-Order haben viele Leute dann, auch gerade die Jüngeren, die vielleicht hätten nachrücken können, irgendwie eine Plastiktüte über Post bestellen. Ja. Da muss ich erstmal wissen, dass es das überhaupt gibt. Genau. Und dann über Post bestellen. Ich will das Zeug sehen, eigentlich, was ich kaufe. Und da haben halt die größeren Firmen, insbesondere TSA, halt auch schon den Vorteil da gehabt, dass sie halt nicht nur in den Fachläden vertreten waren, sondern auf einmal halt auch in breiter aufgestellten Läden.
Und das Interessante daran finde ich, dass man das auch heute tatsächlich genauso wieder sieht.
Mhm. Ja.
Also dann sehen wir es jetzt nicht in Amerika, sondern wir sehen es jetzt eben gerade bei uns auch primär durchaus in Deutschland, wo du halt wirklich sagen kannst, so von wegen, okay, es ist sehr, sehr viel schwieriger geworden in den letzten 2-3 Jahren, also Post-Covid, Ukraine, was alles so ist, Amerika hin und her, mit neuen Sachen eben tatsächlich Dinge zu landen. Was hier nachlässt jetzt, ist das Experimentieren.
Ja, genau.
Also alle diese Sachen sind in irgendeiner Form wahlweise alt oder experimentell. Und keine dieser Sachen funktioniert.
Ja.
Ich bin mir recht sicher, dass manche Sachen ein paar Jahre früher wunderbar funktioniert hätten. Oder auch wiederum vielleicht sogar, glatt gesagt, ein paar Jahre später besser funktioniert hätten. Also jetzt bei denen zwar nicht, weil die sind einfach nur alt. Also die Metagaming-Sachen, wie gesagt, die ziehen ihre Energie aus was anderem. Ja, aber
das, was im Kern dahinter steht, ist im Prinzip ja Fantasy-Trip. Und ich meine, Steve Jackson hat ja dann GURPS rausgebracht und auch mein Kurs war bis zu einem gewissen Grad erfolgreich, aber eben auch nicht so erfolgreich, wie sich das vielleicht ein Steve Jackson gerne gewünscht hätte.
Vor allem nicht über das System, du hast die Kurssachen gekauft, weil du die
Und das ist halt der Verzögerungseffekt. Das Regelbuch am Anfang hat sich ja nicht so gut verkauft und dann kamen die ersten Quellenbücher und die haben sich wie geschnitten Brot verkauft. Ja,
wegen der Themen.
Wegen den Themen und wegen der Aufbereitung und weil es vor der Internetzeit auf einmal irgendwie richtig geile Quellenbücher zu einzelnen Themenbereichen gab und so weiter. Aber eben nicht das System. Das hat sich nicht gut verkauft. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, wo man halt auch merkt, dass der Zeitgeist in diesen Produkten ja einfach sich überholt hatte. Also dass nicht mehr die Zeit war für diese Art von, wir gehen über den Kampf im Prinzip an Rollenspiel ran und damit haben wir doch eigentlich schon fast alles geklärt.
Wobei Kampf ja immer noch ein Staple ist im Rollenspiel. Also bis das wirklich noch verschwindet, dann dauert es ja noch mal viele, viele Jahre, muss man sagen. Also
das bis in die 2000er.
Definitiv.
Ganz
wenn man das realistisch sehen will, also noch mal 20 Jahre.
Ich meine, selbst so ein Story-Driven-Game wie World of Darkness hat sehr ausführliche Kampfregeln.
Story-Driven und World of Darkness ist auch so, da können wir auch mal über das Thema Etikettenschwindel dann reden.
Yeah.
Aber die also,
da kommen wir
so,
in die 90er.
Kann man so oder so drüber reden und so weiter. Aber das ist eine Sache dessen, wie man es vor allen Dingen spielt. Mhm. Aber das Regelsystem erlaubt ja auch alles andere.
Ja.
Ich finde es einfach wirklich interessant, als ich immer so über die Sachen dann drüber geguckt hatte. Das sind durchaus eine Menge Sachen, die wir, wie gesagt, Jahre davor noch irgendwie anders bewertet hätten. Und das ist aber wieder so eine Stelle, wo du halt merkst, so Alter, mit welcher Geschwindigkeit das hier durchgerauscht ist, wie diese Entwicklung passiert ist dabei. Mhm. Beziehungsweise wie früh manche absoluten High-End-Situationen wie Swords, Pass, Glory, ist das absolut oberst mögliche Ende des Simulationismus mit Bezug auf Kampf in diesem Fall.
Ja. Mit Bezug, man muss es noch mehr einschränken, mit Bezug auf Nahkampf von wenigen Personen ohne Pferde und ohne Schusswaffen.
Okay. Genau.
Und ohne Bewegung.
Und mit bestimmten Waffentypen.
Ja.
Also, so. Aber in dem Bereich ist das Ding halt einfach schon, das, also da, dahinter wird es jetzt nicht schwer. Kommen. Also da noch was. Also klar, geht schlimmer geht immer. Aber
ja, aber unterhalb von 12 Sekunden bist du schon bei relativ Kleinzeit.
Wollte ich sagen, das ist schon echt hart. Und da sind wir aber im Jahr.
Um beim Schaden auf die Quantenebene zu gehen, wird dann halt echt zu viel.
Aber wir sind im Jahr 1982. Das heißt, es hat keine 8 Jahre gedauert, ja. um diese Stelle zu erreichen. Mhm. Ja. Dabei, das finde ich halt einfach auch schon wieder völlig grotesk. Mhm. Also wie schnell das einfach alles gegangen ist.
Einerseits ja, andererseits, was ich bei all denen interessant finde, ist, dass sie sozusagen was denen allen fehlt, und hier wird es im Cover so ein bisschen angedeutet oder sowas, das hatten wir haben schon öfter diese Spiele, wo wir so, okay, das ist das Spiel, aber was will denn das Spiel eigentlich von mir? Was will ich damit spielen sozusagen? Das ist hier, finde ich, in der nacktesten Form, also hier ist es nicht mal mehr als Hintergrundandeutung irgendwie verkleidet. Also Dragons of Underworld hört sich total toll an, bis du rausfindest, dass halt Underworld nicht drin vorkommt. Und die einzige Underworld Verbindung mit und Dragons,
Drachen, das ist halt, auch eigentlich, es gibt nur einen Drachen in der Liste, fertig.
Es gibt einen Drachen in der Liste als Monster, das war's schon. Aber die haben, und das finde ich, fühlt man bei den allen, die fühlen sich alle extrem leer an. Ja. Gegenüber einigen anderen Sachen, die 82, 83 rauskommen, wo die Leute versuchen, irgendwie eine andere Lücke zu füllen. Die sind vielleicht auch noch nicht gut da drin, und das haben wir schon oft gesehen. Ja.
Aber wenn ich das mit Timeship zum Beispiel vergleiche, da sind ja Welten dazwischen.
Absolut.
Und auch da drin. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Fair.
Das Hammer of Thor fällt halt auch insofern raus, er ist eigentlich eine experimentelle neue Idee, ein Wargame zu machen, was keinen historischen Hintergrund hat und keinen
Fantasy-Hintergrund,
sondern sagt, ich will mal was anderes machen, benutze aber das Handwerkszeug, was ich immer habe. Ich glaube, der hat echt den Fehler gemacht, Rollenspiel draufzukleben. Ja. Mhm. Und er trifft halt die Szene in einer Phase, in der sie gerade sagt, nee, momentan wollen wir gerade nicht experimentieren. Naja. Ja. Sonst hätte das auch durchaus seine Kunden gefunden.
Und ich meine, das finde ich zum Beispiel, also würde man das jetzt moderner sehen, also das ist ja Mythensimulation, und du hast dadurch, dass du, jeder hat eine bestimmte Anzahl von Action, also einen bestimmten Typ von Actions. Also es ist ja auf der einen Seite total abstrahiert und dann geguckt, so, was ist das Instrumentarium, das ich minimal brauche an Ereignissen, Action, sowas, die alle aus dem Mythenkontext kommen, um dann die nordischen Sagen zu simulieren. Also und das,
ich meine, das ist ja gerade auf dem Markt, es gibt ja Mythic Battle, die genau das machen. Und zwar auch mit genau dieser Prämisse, und es funktioniert.
Ja, und er hat, und ich finde, er hat viele Sachen, also dieses, hey, ich habe Karten, also es ist jetzt, weißt du, mit Karten Dinge machen, deine Charakter-Actions auf Karten legen und sagen, okay, ich kann die jetzt spielen oder ich habe 5 Aktionen zur Auswahl, welche ich mache.
Das ist für Brettspielzeit in der echt innovativ, das muss man wirklich sagen.
Ja, und es ist auch heute wieder modern im Rollenspielbereich. Also die viele von den, das am lustigsten weiß, der am meisten Rollenspieldesign, ohne dass es für ein Rollenspiel designt wurde, ist das hier. Weil viele von denen, wie abstrahiere ich die Inhalte, die in den Sagen vorkommen? Na, die haben geklaut, die haben seduced, die haben dies gemacht, okay, das sind meine Aktionen, wenn ich jemanden treffe. Genau. Wie simuliere ich die Verbindung untereinander? Okay, die haben alle Freunde und dieses da, und die haben alle
Factions. Was kann also die Zuweisung ganz was, klar.
Die haben diese Factions und so. Mhm. Das sind alles Sachen, also du hättest daraus ein Rollenspiel bauen können. Das war, wie gesagt, hier nicht der Fall, das war keins. Aber die Designüberlegungen sind am meisten. Hier die Designüberlegungen sind entweder, wie baue ich ein Arena-Spiel mit Werten und Tusas und kann halt unterschiedliche Leute in die Arena selber bauen. Also wie baue ich meine Gladiatoren selber? So. Ja. Und hier ist halt, wie objektiviere ich Kampf so, dass er realistisch ist. Aber das
doch wirklich auch seelenlos wird.
Völlig seelenlos, absolut seelenlos. Auch die Tabellen sind ja nicht, das ist ja, also bei Rollmaster, ich vergleiche es immer nicht, weil es ja auch sehr viele Tabellen hat, bei Rollmaster hast du diesen Effekt von, da hat jemand auch eine Tabelle geschrieben, und die basiert auf einer Formel, die sozusagen dahinter steht, und dann hat jemand lustige Ideen noch reingebracht.
Dann gab es halt noch Flair. So.
Und hier gibt es halt eine, das ist natürlich totaler Quatsch, das ist realistisch, das ist halt einfach streng, es ist einfach stumpf durchgerechnet. Ja. Vom Computer stumpf durchgerechnet und halt auf die Werteskala aufgezogen. Das hat mit Realismus an der Stelle dann überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist
Die Reduktion weg von irgendeinem Weltinhalt, das hattest du ja schon gesagt, Leon, ist halt auch etwas, was ich absolut erstaunlich finde, weil selbst die frühesten Sachen, die wir haben, hatten immer noch irgendwo mehr davon, selbst wenn sie davon eigentlich nichts hatten. Ich weiß gar nicht, wie ich das genauer sagen soll.
Ja. Nee, aber nehmen wir die weiße Reihe bei D&D. Also ich meine, so reduziert und so nah, die eigentlich genau an dem hier sind, die Original-D&D-Hefte. Es gab aber dann zumindest ein Heft, wo ein bisschen mehr Background drin war. Ja, und das war noch echt wenig für die Zeit.
Wenn es die Beschreibung war von, ey, das und das ist das Monster und ich habe einen Text zu diesem Monster.
Ja, und
Monster.
Ihr seid in diesem...
Selbst das ist ja hier schon nicht mehr dabei.
Nur noch Stats. Also, und das wird auch noch gefeiert von teilweise den Autoren, sondern ihr habt eine übersichtliche Tabelle, wer will, braucht den ganzen Fluff, ihr wisst doch, wie ein Drache aussieht. Ganz platt gesagt. Also ich meine, das ist das was da mitspielt.
Das nimmt die Fantasie aus dem Fantasierollenspiel raus.
Genau. Und das ist halt etwas, wo wir dann auf der anderen Seite eben Verlage wie TSA und andere, auch selbst bei Traveler und so weiter, die verstanden haben, Fluff bei aller am Spieltisch entsteht die Kreativität, ist wichtig, um genau diese Kreativität zu fördern. Und das ist unterm Strich auch das, wo der Markt ja auch positiv drauf reagiert. Ja,
das Fleisch an die Knochen wird.
Das Fleisch an die Knochen. Und ich meine, das ist eine Entwicklung, die letztendlich sich ja immer weiterentwickelt hat, dass viele heute im Prinzip, wenn sie von Rollenspiel reden, so frei nach dem Motto, und unterm Strich ist es doch scheißegal, welches Regelwerk ich verwende. Das muss irgendwie funktionieren. Und wenn es ein bisschen gut zu deinem Setting passt, ist okay. Aber unterm Strich, je leichter ich im Prinzip unterschiedliche Sachen damit spielen kann, ohne dass ich mir groß über die Regeln Gedanken machen muss. Also ich meine, das ist das, wie heute viele Leute mit Rollenspiel umgehen. Wie die ganze Grundprämisse der Indie-Games ist, ich habe Regeln, die minimal sind, aber genau diese spezifische Aufgabe gerade
öffnen. Sie sollen halt nicht mehr im Weg stehen.
Sie sollen nicht im Weg stehen, genau.
Aber die und bestimmen nicht das Spiel.
Die Regeln sind nicht der Fokus. Und das dauert, und hat auch TSA, später auch WotC jetzt bei D&D nicht so konsequent umgesetzt. Aber wir haben das generell eben dieses, dass die Wichtigkeit von Regeln abnimmt im Laufe der 80er. Und damit auch erstmal in der Grundstruktur die Komplexität, die kommt dann später, gerade als das mit den Splatbooks anfing und so weiter, bei TSA wieder massiv dazu. Also, und zwar nicht über die eigentlichen Regeln, sondern an die Optionsfülle, die ich mit den Regeln umsetzen kann. Das heißt, auch da habe ich eine Verlagerung. Ich mache nicht Regeln komplizierter, nur zum Teil, wenn ich sowas wie Psi-Regeln dazu schiebe. Ist auch optional,
genau. Ich hoffe,
sondern ich erweitere den Optionskatalog innerhalb dieses Frames.
Es gibt ja den Unterschied zwischen Rules und Crunch. Also Crunch kannst du ist das eine, da musst du dich mit dem beschäftigen, was du hast. Wenn du Regeln hast, musst du dich mit allem beschäftigen, und zwar eigentlich immer.
Und ich meine, spätestens Ende der 90er, Anfang 2000er, ich meine, ich habe ja die Diskussion sehr live mitgekriegt, als es darum ging, das D&D-System zu vereinheitlichen, dass sich Hochwürfeln gut ist und so weiter. Und nicht wie vorher noch in der D&D Second Edition mit, ich habe unterschiedliche Würfelsysteme und so weiter. Und da gab es immer noch einen Teil der Spielerschaft, der das einen Verrat an den Regeln empfunden hat.
Der ist, glaube ich.
Und auf der anderen Seite, nur so ist es auch sehr viel leichter vermittelbar. Einer der Vorteile von Systemen, wo ich das System, also das eigentliche Würfelsystem, innerhalb von 5 Minuten erklären kann, jedem erklären kann.
Ja gut, das würde ja hier auch zutreffen, das finde ich eben. Also was hier, ich finde hier, also gerade bei dem hier finde ich, dass da hört die Fantasie, also hier bei Dragons of Others, hört die Fantasie exakt auf dem Cover auf.
Ja, genau.
Also der Rest sind weil das Regeln. Sieht noch so aus, ich denke so, okay, ja, guck mal, da ist so ein Conan-ähnlicher Typ, der hat einen Drachen umgebracht, alles klar, vielleicht ist das, hinten ist auch noch eine völlig...
Schlange, Tulsa Doom.
Genau, ja, Tulsa Doom, ich auch gedacht, könnte auch sein. Hinten ist auch noch eine völlig, also in keiner Weise irgendwie dazu passende und nicht spezifisches aussagende Zeichnung drauf. Also hier wird, die haben sozusagen die Chiffres bedient, ohne inhaltliche Bindung an das, was sie eigentlich aussagen wollen. Ja. Und bei dem ist es halt, das ist ja noch wahlloser. Noch
abstrakter.
Das einzig Gute, muss ich sagen, an Metagame-Sachen tendenziell ist, irgendjemand hat ihre Typo gemacht und die ist meistens wirklich ganz cool.
Die ist echt okay, das
immer,
stimmt.
Immer in Ordnung.
Ja. Das war der Art Director von denen,
genau.
Der dann später auch noch von, den habe ich dann rausgelassen aus der Story, weil das ging zu weit.
Aber jenseits davon gibt es sozusagen keine, also die Typo gibt mir noch am meisten ein Spielgefühl wieder, das nichts von den Inhalten einlöst.
Die uns zu dem Zeitpunkt besser ist als die von TSA.
Ja, ja, ja. Das hier sieht total cool aus.
Sag mal, TSA war da lange Zeit gar nicht so richtig vorne mit dabei. Also, aber wie gesagt, ich finde es einfach nur total spannend zu sehen, was hier in dieser Zeit eben rauskommt, was so passiert, was sich so an den Ecken bewegt, aber wie sehr die Ecken auch einfach hier wegsterben.
Ja.
Also dieses, du hast halt dieses erste Mal, dass sich sozusagen diese Rollenspielschlange häutet und eben ganz viel zurücklässt eben auch bei dem Ganzen. Und was das ist wirklich jetzt gerade der Zeitpunkt, dieses zwischen 83, 84, wo eben das Rollenspiel sozusagen in die zweite Generation wechselt.
Ja, genau. Das ist nämlich auch noch ein Faktor. Also nicht nur, dass inhaltlich es ein Riesenproblem gibt, auch alterstechnisch. Wir haben halt eine Generation, die wirklich älter ist, weil die entsprechend aus der ganzen Cosim-Szene, das hatten wir ja schon mal als Thema. Und die Szene in der breiten Masse entwickelt sich anders. Die Kids kommen dazu. Ja. Und viele Studenten. Und auch da hat sich das, sage ich mal, die Generation gerade so Ende 70, Anfang 80er schon auch noch mal sehr deutlich zueinander verändert.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die ja auf Cons nicht viel miteinander anfangen konnten und halt auch eben aus anderen Ansätzen. Auch gar nicht
Ansätzen.
Mehr auf Cons gehen. Auch gar nicht mehr erstmal auf Cons gehen, genau.
Also das ist auch so ein Ding, wo Anfang der 80er, hat man gerade gesagt, die Cons gehen so ein bisschen runter. Aber auch das Gehen auf Cons ist nicht mehr die Art, wie du deine Leute triffst.
Ja. Und
also gerade für Rollenspieler nicht. Für Wargamer noch mehr, aber für Rollenspiele sicherlich deutlich weniger.
Ja.
Das ist, also da ist sicherlich auch ein Generationswechsel, eine Generationsänderung mit drin, das stimmt schon.
Ja. Und ich meine, GenCon hat ja auch ein paar schwache Jahre gehabt und das fing dann erst irgendwie 86 oder 87 wieder an, wo es so richtig angezogen hat, glaube ich.
Ja, wie gesagt, es war halt insgesamt einfach auch eine schwierige Zeit. Das darf man dabei auch nicht rauslassen. Und das finde ich auch dabei so interessant, weil eigentlich wäre der logische Schluss so, okay, Leute,
mache ich mir
billige kleine Spiele, muss ich mir das holen. Aber es erreicht halt genau das Gegenteil von dem, was effektiv bei den Leuten schlussendlich dann dabei ankommt. Ja. Was eben tatsächlich auch kleben bleibt. Und auch wenn ich mir dann, was du eben hattest mit der, was die Art der Spiele angeht, also mit dem, was Steve Jackson zum Beispiel auch mitgenommen hat, sozusagen für sich in dem Ganzen, der hat es dann geschafft, sich andersweitig wieder dann dabei neu zu erfinden. Aber ich finde, man hat durchaus dann auch durchaus immer wieder gemerkt, so wie so eine gewisse Art von Frustration auch dann spürbar ist, dass das, was er eigentlich mal gemacht hat, nämlich diese eher auf COSIM-Ebene basierenden Sachen gar nicht mehr so gut funktioniert haben, weil das hat Steve Jackson Games noch lange Zeit eben dann dabei gemacht, ehe sie gemerkt haben, so von wegen mit dem, okay, wir müssen eigentlich mehr in den sehr lighthearted, sehr irgendwas und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist aber zum Beispiel auch so, dass ich das Gefühl habe, dann hat es auch Stevie gar nicht mehr so unbedingt persönlich interessiert. War dann irgendwann einfach gar nicht mehr so das.
Da gab es nochmal dann, als dann das mit den Sammelkartenspielen kam und dann auch Steve Jackson Games das dann zum Beispiel mit Illuminati probiert hat und so weiter. Das war nochmal so dieses, glaube ich, ein bisschen wieder auch oldschool.
Das war ein Rückfall. Ne?
Das war so ein Rückfall auch ein Stück, weil auch gerade das Illuminati-Spiel sich dann wiederum sehr unterschied von in der Struktur auch, wie gespielt wurde und so weiter, von allem anderen. Und in mancherlei Hinsicht eher an sehr alte Ansätze auch erinnert.
Was ich aber auch interessant finde, gerade noch mal letztes Wort von meiner Seite zum Thema Metagaming, wie sehr man merkt, welche Leute es geschafft haben, sich zu entwickeln und zu adaptieren auf diese neue Welt und welche Leute es einfach nicht geschafft haben. Ja. Also bei dem Thompson merkst du sehr deutlich, keine Chance.
Ja.
Also der wollte das machen, was er machen wollte. Ich will jetzt gar nicht darüber entscheiden, ob er recht hatte oder Steve. Ich glaube, in einer gewissen Weise hatten die beide recht und beide hatten Unrecht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die sich da viel gegeben haben in dem Ganzen, aber insgesamt war das Konzept, was sie hatten, einfach nicht mehr tragfähig.
Genau.
Und ich bin mir nicht sicher, ob Steve Jackson dankbar dafür sein sollte, dass er das Angebot nicht angenommen hat, weil mit dem The Fantasy Trip hättest du in der Zeit nicht gut mehr anfangen können.
Ich wollte gerade sagen, damit wäre er untergegangen.
Ich glaube, auf der anderen Seite hat zum Beispiel dieser Konflikt sicher dazu geführt, weil die Szene ja auch klein genug war, dass in anderen Verlagen auch auf einmal drüber nachgedacht wird, wem gehört eigentlich was.
Ja, und aber auch andere Beispiele, wie gesagt, Lynn Willis, der eigentlich aus dem Bereich kam, dass er Cosims gemacht hat. Ja. Er hatte bei Metagaming ja noch gar keine Rollenspiele gemacht. Der hat selbst bei GDW noch keine, also da hat nicht bei Traveller mitgemacht, sondern bei deren Cosims-Spielen, die wir heute nicht mehr kennen, aber die in der Zeit noch durchaus präsent und groß waren, sondern dann erst bei Chaosium. Also sprich, wie gesagt, wie krass diese Unterschiede sind und das finde ich einfach auch so hochinteressant, weil man jetzt auch merkt, und ich glaube, das ist auch wieder so eine Zeitbruchgeschichte, welche Leute lösen sich von ihren Cosim-Wurzeln und gehen den nächsten Schritt.
Ja.
Und welche schaffen das nicht und gehen mit dem, was noch da ist, unter.
Ja.
Und das ist etwas, was man hier auch perfekt am Ende des Tages sieht. Also Swords Past Glory lasse ich da mal raus, weil das ist was sehr Eigenes. Und,
wobei auch die ja immerhin, also die haben, wie hatten wir in der Folge, die haben die dritten und vierten Buch, also das daraus ein Rollenspielsystem zu machen, haben sie dann aufgegeben, aber sie haben halt, also man kann ja Phoenix Command viel nachsagen, aber es ist trotzdem auch ein Rollenspiel. Also So, mehr es ist, als. Es ist nicht einfach nur ein Kampfsimulationsding, sondern es ist ein Kontext drin. Es ist Sachen dabei, halt auf ihre super krasse, super detaillierte Heavy-Regelart. Aber es ist eins. Auch die haben sich entwickelt. Also,
ja.
Zwar von halt ziemlich, ziemlich weit hier sozusagen. Die sind jetzt nicht leichtfüßig geworden unbedingt. Aber.
Schön zusammengefasst.
Aber definitiv haben die sich entwickelt, versus eben sowas, wo es halt die Entwicklung eben nicht da war, wo die immer denken.
Aber das waren am Ende auch nur 5 Jahre. Ja, zwischen dem ersten Malay und dem Starleader als letztes aus dieser
Heavy Champions Zeit.
Ist das 5 Jahre? Das ist
ja. Ja. Also diese rasante Entwicklung insgesamt von Mitte 70 bis 83, es ist also an sich absurd, wenn man das betrachtet. Also wie viel Kreativität auf der einen Seite aus sehr unterschiedlichen Gründen und sehr unterschiedlichen Ansätzen da war und auch der Versuch, da hilft halt das amerikanische Umfeld und das Mindset, dieses auch einfach, wir machen eine Firma draus und so weiter und so weiter. Also wirklich so dieses, wir machen das. Was da entstanden ist, aber ich meine, klar, Marktbereinigung passiert. Das wissen alle, die sich mit Ökonomie ein bisschen genauer beschäftigt haben. Aber wie brutal das unterm Strich auch ist, das können wir halt gerade an Metagaming sehen und unterm Strich auch an der Geschichte von TSA, die mehrfach im Prinzip in der Zeit an der Kippe standen.
Ist ja auch so ein
von FGU und so weiter.
Das ist halt so. Das sind die zwei großen Inkubatoren aus der Zeit. Das ist Metagaming und
FGU.
FGU. Ja. Also die eben auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt dann da drin dann einfach die Flügel strecken.
Ja. Also. Ja. Und das ist das deswegen. Also es ist beeindruckend. Und ich muss zugeben, bin jetzt sehr gespannt, weil wir jetzt dann langsam in die Mitte der 80er kommen, wo der Bereinigungsprozess zumindest zwar noch zuckt, aber eigentlich schon abgeschlossen ist und wir sehr, sehr andere Art von Produkten ja auch sehen.
Ich glaube, wir werden noch mal eine ganze Weile lang
also Produkte wir werden sehen,
die so, aber das sind Nachwehen von dann wieder Leuten, die das eben nicht auf einer wirklich großen Firmenebene gemacht haben, sondern ein Heartbreaker, noch ein Heartbreaker und so weiter.
Da habe ich jetzt auch schon gedacht, die Heartbreaker-Sachen, die wir schon gehabt haben, also die zum Teil ja auch, wir haben ja auch schon absurde Sachen gehabt, wie, keine Ahnung, der Student, der das als seine Masterarbeit gemacht hat, oder der Ingenieur, der irgendwie auf der
das, und der Sohn des Buchverlegers.
Der Sohn des Buchverlegers und so, also Da haben wir aber schon, das sind ja lauter Einzelpersonen, die zwar keine professionellen, erfolgreichen Rollenspiele machen, aber was ein Rollenspiel ist, ist denen allen viel klarer als diesen Leuten hier.
Weil sie nicht mit dieser Belastung
vorwissen. Genau, sie kommen nicht, sie kommen nicht mehr Generation, aus dem Kosim, sie kommen nicht aus dem Kosim, sie kommen bereits aus dem Rollenspiel. Ja, so. Ja. Das heißt, die haben ein Referenzding und das sind, also diese viele von den Hardbreaker-Sachen, ich musste gerade an eins denken, also viele, viele, die wir gesehen haben, die aber alle mehr Rollenspiel sind als das, was wir hier haben und klarer wissen, was Rollenspiel ist, es vielleicht nicht umsetzen können oder sowas, oder nicht gut da drin sind.
Ja, ja.
Aber allen, da hat sich das Format deutlich, deutlich verdichtet und geklärt. Und dann ist halt die Frage, wie gut kannst du das? Und die Leute, wie du sagst, es gibt ein paar Leute, die aus der alten Cosim-Zeit rüberkommen und das schaffen. Also Faser ist eine Firma zum Beispiel, die es kapiert.
Und viele Leute, die zu Faser gegangen sind.
Und dann zu Faser gekommen, genau. Aber das ist die nächste Generation von Leuten, die gemerkt haben, wir haben das zwar auch die ganze Zeit gemacht, aber irgendwie müssen wir was anders tun. Ja. Das langt jetzt nicht. So. Und die kommen dann mit den nächsten Produkten raus. Und das ist ja auch fast parallel. Also zeitlich ist das nicht weit voneinander entfernt.
Nee, wir sind hier gerade mittendrin. Also in dem Ganzen. Das ist diese Zeit bis, ich glaube, kann man sagen, bis 85.
Ja.
Wo dann eben sich auch ein paar neue Firmen eben dann etablieren, auch standardisieren, auch wirklich festsetzen, auch wirtschaftlich mit Erfahrung und Erfolg. Und ich glaube, im Grunde genommen hat man das schon ein paar Mal, es ist ein Stück weit eine Professionalisierung in dem Ganzen, aber nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene, sondern auch, wie du es gerade so schön formuliert hast, in der Klarheit dessen, was ist das eigentlich, was wir hier tun. Ja. Das heißt, wir kommen eigentlich auch gerade ein bisschen aus dem Experimentierstadium raus.
Genau.
Das hat Vor- und Nachteile.
Hauptlinien.
Ja. Aber Rollenspiel ist klar. Also wenn Leute Rollenspiel haben wollen, und das ist zum Beispiel etwas, das finde ich, für uns hier in Deutschland so interessant, wir hatten diesen Übergang nie. Für uns war das von Anfang an eigentlich sehr, sehr klar.
Ja, gut. Vorteil der Verzögerung?
Ja, das sind diese 10 Jahre. Wir haben diese 10 Jahre
und das war das Plan. Bei uns Rollenspiel von Leuten vorangetrieben wurden, die aus dem narrativen Bereich kommen.
Ja.
Weil, ich meine, das ist die DSA-Geschichte. Mhm. Das sind Leute gewesen, die nicht aus dem Kursenbereich kamen. Ja,
Werner und Hayo kamen schlussendlich aus Science-Fiction.
Aus Science-Fiction.
Literatur.
Genau. Literatur. Ja. Und die Geschichte stand im Vordergrund. Und das merkt man auch selbst in den ersten Produkten. Also ich meine, selbst wenn DSA 1 viel Tunnels and Trolls beinhaltet.
Und D&D.
Und D&D.
Ach, gar nicht. Da ist kein D&D.
So. Kein Meter. Wir würfeln nämlich niedrig.
Merkst du es in der Art, wie es halt präsentiert ist. Und das ist halt etwas, was wo wir in Deutschland natürlich, also den Vorteil hatten wir, wie diese Diskussion oder diesen Bruch nicht so stark hatten. Wir hatten trotzdem auch eine Kusim-Szene in Deutschland. Ja. Wir haben ja auch, also ja, ich habe die noch Ende der 80er auf Kons ohne Ende erlebt. So. Aber das war dann auch schon genau, das waren die Odd Ones. Also das waren da immer schon die Odd Ones. Und du hattest dann noch mit Spengeln die Battletech und so weiter, wo das dann so ein bisschen wie immer noch überschwappte, aber waren die seltsamen.
Ja, immer noch. Sehr schön. Ich glaube, das war wahrscheinlich die mit Abstand längste Quinte, die wir jemals hatten.
Ja, aber das war jetzt, glaube ich, auch der Abschluss der 80. Also ja, wir werden noch Nachzügler haben, aber ich glaube, es ist wirklich so als dieses, okay, die Transformation hat jetzt eigentlich im Kern abgeschlossen. Wir wissen, was Rollenspiel ist, ist jetzt eigentlich erst etabliert und das sind auch die, die weiter existieren. Yes.
Ich bin mal auch super, super gespannt. Also es kann natürlich sein, wenn ich es nochmal schaffe, ein paar, weil es gibt noch so eine Handvoll Sachen aus den Frühtagen.
Da machen wir nochmal einen Retro-Blick.
Da werden wir nochmal bestimmt das eine oder andere dann noch rauskriegen. Aber ansonsten geht es jetzt tatsächlich in einem Bereich, wo wir substanziell merken werden, dass sich Sachen ändern. Da bin ich hundertprozentig dabei. Insofern, danke euch, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Das war eine für uns, glaube ich, auch durchaus katharsische Folge in jeder Hinsicht. Oder schwitzig? Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Egal, beides wahrscheinlich, vermute ich mal.
Wir haben den Kusim-Teil ausgeschwitzt.
Wir haben
ausgeschwitzt. Die Schwitzhütte unserer Erkenntnis. Sehr schön.
Sehr schön. Okay, gut. Irgendeiner bleibt jetzt hier, der verstirbt jetzt hier drin. Und der Rest macht weiter und bereitet sich aufs nächste Mal vor. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen hoch, Abo, Glocke, Kommentare sind immer geil, da freuen wir uns immer drüber. Und egal, was ihr tut, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss. Tschüss.